Stell dir vor, du richtest dir so ein hochmodernes Smart-Home-System ein. Also du installierst diese Bewegungsmelder wirklich an jeder Ecke, dazu die verstärkten Sicherheitstüren, Infrarotkameras, das ganze Programm.
Alles total vernetzt, ja.
Genau. Und am Ende öffnest du dann die App auf deinem Handy und der Bildschirm leuchtet auf und zeigt dir ein großes, beruhigendes, grünes Häkchen. Alles sicher.
Oh ja, das Gefühl lieben wir, oder?
Absolut. Wir lieben dieses Gefühl von vollkommener Kontrolle. Grün heißt sicher, rot heißt Gefahr. Ganz simpel.
Ja, wir verlangen quasi nach dieser Eindeutigkeit. Also Bedrohungen müssen sichtbar sein, damit wir sie physisch aussperren können. Wenn das System funktioniert, können wir nachts ruhig schlafen.
Richtig. Aber was passiert, wenn du auf dieses grüne Häkchen starrst und auf einmal realisierst, dass gar nicht die Kameras, sondern die App selbst kompromittiert ist?
Puff. Ja.
Das gesamte System, auf das du dein Leben gebaut hast, ist auf einmal einfach nur eine Illusion. Und weißt du, vor fast 3000 Jahren blickte der Prophet Jesaja auf die hochmodernen Verteidigungsanlagen seiner eigenen Nation und sagte den Menschen exakt das.
Er hat ihnen quasi gesagt, eure Sicherheit ist eine absolute Fata Morgana.
Genau das. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir stürzen uns heute in eine unglaublich faszinierende theologische Analyse von Dr. John Oswald. Er hat sich die Kapitel 22 und 23 des Buches Jesaja mal ganz genau vorgenommen.
Und unsere Mission für diesen Deep Dive ist es, das fundamentale Konzept des Vertrauens zu entschlüsseln. Wohin richten wir eigentlich unseren Blick in Momenten existenzieller Krise?
Oft scheitert.
Ja, und obwohl diese Quellen wirklich uralt sind, wirken sie erschreckend modern, finde ich. Gerade wenn wir an unsere eigene, von Informationen völlig überflutete Welt denken.
Oswalds Vorlesung legt da den Finger echt direkt in die Wunde. Jesaja bereitet seine Zuhörer nämlich auf eine extrem unbequeme Realität vor.
Er sagt im Grunde, ein spirituelles, tiefes Vertrauen in einen Schöpfer ist schlichtweg unmöglich, wenn man gleichzeitig panisch versucht, jeden einzelnen Schalter seines Lebens selbst zu kontrollieren.
Das geht einfach nicht zusammen. Richtig. Und der Prophet geht dann systematisch eine ganze Liste von Großmächten und Allianzen durch, denen man in Krisenzeiten bloß nicht vertrauen sollte.
Er demontiert den Ruhm Babylons. Er warnt vor dem Hochmut Moabs. Er durchschaut diese ganzen politischen Ränkespiele Syriens. Und am Ende entlarvt er auch die scheinbar unerschöpflichen militärischen Ressourcen Ägyptens als völlig nutzlos.
Und nachdem man diese geopolitische Tour de Force dann durchlaufen hat, also alle feindlichen oder vermeintlich verbündeten Nationen sind abgehakt, landet man bei Kapitel 22.
Genau, und da wird's echt spannend.
Ja, denn dort steht plötzlich eine Nation auf dieser Warnliste, die da eigentlich das absolute Tabu sein müsste, nämlich Juda selbst. Sein eigenes Volk. Warum in aller Welt sollte ein Prophet sein eigenes Volk davor warnen, sich auf sich selbst zu verlassen?
Also, was hier faszinierend ist, ist der Titel, den der Text diesem spezifischen Orakel gibt. Er nennt es nämlich die Warnung über das Tal der Vision.
Warte mal. Ein Tal der Vision. Das ist doch...
Ja, das ist ein gewaltiges rhetorisches Oxymoron. Ein völliger Widerspruch in sich.
Eben, normalerweise sucht man doch für einen weiten Blick aufs große Ganze eher einen Berggipfel, oder?
Genau das ist der Punkt. Die Geografie verrät hier den puren Sarkasmus von Jesaja. Ein Tal ist geografisch der Ort mit der eingeschränktesten Sicht überhaupt.
Klar, die Felswände blockieren den Horizont.
Richtig. Jesaja wirft der Führungselite in Jerusalem im Grunde vor, ihr klopft euch auf die Schulter für eure unglaubliche Weitsicht, für eure diplomatische Raffinesse, aber in Wahrheit seid ihr in einem winzigen, kurzsichtigen Tal gefangen.
Ihr habt absolut keine Ahnung, was da draußen vor sich geht.
Genau. Ihr habt keine Ahnung, was wirklich auf euch zukommt.
Lass uns das mal aufdröseln. Das ist ja so, als stünde man hüfttief in einem engen Schützengraben und würde leidenschaftlich versuchen, seinen Kameraden den Sonnenuntergang am Horizont zu beschreiben.
Den man gar nicht sehen kann, ja?
Genau. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist ein kollektiver Tunnelblick. Die Frage ist dann nur, wie ist diese Gesellschaft in diesen extremen Tunnelblick überhaupt hineingeraten?
Dafür müssen wir das Rad der Zeit mal ins Jahr 701 vor Christus zurückdrehen. Die historische und geopolitische Lage damals war nicht nur angespannt, sie war apokalyptisch.
Mhm.
Das assyrische Großreich, also die unangefochtene militärische Supermacht der damaligen Welt, rollte unter König Sanherib wie so eine Walze durch den Nahen Osten.
Und die assyrische Kriegsmaschinerie war ja berüchtigt für ihre psychologische Kriegsführung und diese extreme Brutalität.
Oh ja, absolut. Sanherib zog durch Juda und brannte systematisch 46 befestigte Städte nieder. Das gesamte Umland war völlig verwüstet.
46 Städte. Das musst du dir mal vorstellen. Überall Flüchtlingsströme, brennende Felder.
Ja, und am Ende standen nur noch zwei große, nennenswerte Festungen, Lachisch und Jerusalem.
Eine Atmosphäre der totalen Panik? Die Schlinge zieht sich immer weiter zu.
Und Sanherib wusste ganz genau, wie er da strategisch vorgehen musste. Lachisch lag in der Küstenebene und war eine echt massive Festung. Er musste diese Stadt zuerst einnehmen.
Um seine Nachschublinien zu sichern, nehme ich an?
Genau. Er brauchte einen freien Rücken, bevor er Jerusalem da oben in den Bergen belagern konnte. Also schickte er seine hochrangigsten Offiziere direkt vor die Mauern Jerusalems.
Reine psychologische Kriegsführung.
Fordern. Und Lachisch fällt dann auch schließlich, sehr blutig. Für Jerusalem scheint in dem Moment das Todesurteil quasi unterschrieben.
Aber dann geschieht etwas völlig Unfassbares, oder?
Ja. Die assyrische Armee formiert sich eben nicht zum finalen Angriff auf Jerusalem. Sie zieht einfach ab.
Historiker diskutieren ja bis heute darüber, warum das genau passiert ist. Also ob das ein unerwarteter Vormarsch ägyptischer Truppen war, der Sanherib an eine andere Front gezwungen hat.
Oder eine Seuche, ja. Es gibt die Theorie, dass eine Krankheit sein Heer über Nacht dezimiert hat.
Wahnsinn. Die Quellen und historischen Aufzeichnungen sind sich da also nicht ganz einig über den genauen Mechanismus?
Nee, nicht hundertprozentig. Aber das Resultat war unbestreitbar. Jerusalem blieb verschont. Die absolute Vernichtung wurde wirklich im allerletzten Moment noch abgewendet.
Und die Bewohner der Stadt müssen doch völlig den Verstand verloren haben vor Erleichterung.
Oh, absolut. Der Text schildert da eine geradezu hysterische Szenerie. Die ganze Stadt rennt auf die Flachdächer der Häuser.
Es gibt Wein, Essen, lauten Jubel.
Genau, eine gigantische Party bricht aus. Aber Oswalds Analyse beleuchtet das als einen der klassischsten Pyrrhus-Siege der Geschichte.
Weil der Preis einfach viel zu hoch war.
Ja, wenn man auch nur einen Moment über die Realität außerhalb der Stadtmauern nachdenkt. Also 185.000 assyrische Soldaten mögen vielleicht verschwunden sein, aber 46 eigene Städte sind Asche.
Die Wirtschaft liegt völlig am Boden, die Felder sind verbrannt. Hunderttausende Landsleute sind tot, verhungert oder wurden versklavt.
Und in Jerusalem feiern sie, als hätten sie gerade den ultimativen militärischen Triumph errungen. Es ist einfach purer Eskapismus. Feiern, weil er die langfristige, spirituelle Verrottung seines Volkes erkennt.
Seine Freude wäre realistisch gewesen. Richtig. Verankert in Gott, nicht in so einer kurzfristigen geopolitischen Atempause.
Ganz genau.
Aber warte mal, hier muss ich wirklich mal kurz reingrätschen und nachhaken. Wenn ich mir die Notizen zu den historischen Fakten in Oswalds Vorlesung ansehe, dann war König Hiskia von Juda doch kein naiver Träumer, der da einfach nur auf ein Wunder gewartet hat.
Nein, definitiv nicht. Der Mann hat geliefert. Er sah die Assyrer kommen und handelte extrem proaktiv.
Eben. Die Texte listen ja auf, dass er Wohnhäuser in Jerusalem abreißen ließ, nur um das Material für eine stoßdämpfende Doppelmauer zu verwenden.
Er wusste genau, diese assyrischen Rammböcke würden einfache Mauern einfach zerschmettern, also füllte er den Zwischenraum mit Schutt. Sehr klug.
Und noch viel beeindruckender ist ja, dass er diesen Hiskia-Tunnel graben ließ. Also zwei Teams, die sich mit primitivsten Werkzeugen hunderte Meter durch massiven Fels von zwei Seiten aufeinander zugruben.
Nur um die Gihon-Quelle von außerhalb in die sicheren Stadtmauern umzuleiten.
Ja, das verhinderte, dass Jerusalem verdurstete und schnitt gleichzeitig den Belagerern draußen das Wasser ab. Das ist doch ein echtes technisches Meisterwerk. Brillante Krisenprävention.
Das ist es.
Warum in aller Welt kritisiert Jesaja dann einen Anführer dafür, dass er wirklich alles in seiner Macht Stehende tut, um das Leben seiner Bevölkerung zu retten?
Und genau das ist vielleicht der tiefste theologische Konflikt in diesem gesamten Text. Jesaja kritisiert nämlich gar nicht die Mauer. Er verurteilt auch nicht den Tunnel.
Okay.
Die baulichen und militärischen Vorbereitungen waren absolut notwendig. Der Konflikt liegt nicht darin, was Hiskia tat, sondern in den Mechanismen seines Herzens, also wie er es tat.
Verstehe.
Der Text klagt an und sagt quasi, du hast die Risse in der Stadtmauer inspiziert, du hast auf das Wasser geschaut, Du hast dich auf deine klugen Ingenieure verlassen, aber du hast nicht einen einzigen Blick auf deinen Schöpfer geworfen, der all das überhaupt erst ermöglicht hat.
Ah, es war also ein radikaler, wirklich exklusiver Fokus auf das rein Materielle. Die Mauer wurde sozusagen zu seinem Gott.
Er hat seine ultimative Sicherheit zu 100% in seiner eigenen strategischen Brillanz gesucht. Und wenn wir das in den Kontext der biblischen Geschichtsschreibung setzen, offenbart das ein extrem wichtiges Merkmal.
Nämlich?
Es gibt dort keine reingewaschenen, makellosen Helden.
Stimmt. Hiskia wird in anderen Texten oft als einer der besten Könige Judas beschrieben.
Ja, aber hier wird sein gravierender blinder Fleck einfach gnadenlos aufgedeckt. Er hat das handwerklich Richtige getan, aber aus einer Haltung der absoluten spirituellen Autonomie heraus. Er vertraute auf den Fels und das Wasser, aber eben nicht auf den, der den Fels geformt hat.
Und das hat fatale psychologische Konsequenzen, oder? Wenn sich eine Gesellschaft wie diese extrem fähigen Leute damals in Jerusalem nur noch auf ihre Mauern und ihre Logistik verlässt, dann stürzt ihre gesamte Weltanschauung ein, sobald diese Mauern auch nur den kleinsten Riss bekommen.
Diese fatale Spirale wird im Text auch direkt zitiert. Die vorherrschende Philosophie in Jerusalem kippte sofort in diese Haltung von »Lasst auch essen und trinken, denn morgen sterben wir«.
Klar, wenn der Horizont der Realität an der bröckelnden Stadtmauer endet.
Wenn es keinen größeren Plan und keine höhere Gerechtigkeit gibt, sondern nur assyrische Klingen, dann hat das Leben einfach keinen intrinsischen Wert mehr. Dann bleibt nur noch dieser schnelle, hedonistische Rausch vor dem unvermeidlichen Ende.
Das ist so deprimierend.
Oswald geht hier tief in die theologische Mechanik und verknüpft dies mit dem Konzept der Sünde bis zum Tod. Oder auch der unvergebbaren Sünde.
Das ist ein extrem aufgeladener Begriff, diese unvergebbare Sünde.
In der Tat. Das wirft eine wichtige Frage auf. Gott lässt durch Jesaja verkünden, diese Schuld wird euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt. Und hier muss man die Kausalität wirklich genau verstehen.
Es ist also nicht so, dass Gott plötzlich sagt, meine Geduld ist am Ende, ich weigere mich jetzt aus Prinzip, euch zu vergeben.
Nein, überhaupt nicht. Die Sünde ist unvergessenbar, weil der Mensch selbst die Mechanik der Vergebung blockiert.
Wie meinst du das?
Durch diesen ständigen Materialismus, den Zynismus und die Weigerung, über das Sichtbare hinauszuschauen, verhornt das menschliche Herz regelrecht. Es baut Schicht um Schicht an Gleichgültigkeit auf.
Bis es physisch und spirituell gar nicht mehr in der Lage ist, Reue zu empfinden.
Genau, oder um Vergebung zu bitten. Man kann niemandem vergeben, der nicht einmal mehr das Konzept eines Fehlers überhaupt anerkennt.
Weißt du, da habe ich eine Analogie im Kopf, die Oswald aufbringt. Stell dir vor, du sitzt in dem Raum, in dem du dich gerade befindest, und dieser Raum ist bis unter die Decke gefüllt mit Radiowellen.
Mhm.
Da spielen die großartigsten klassischen Symphonien, faszinierende Gespräche, die besten R&B-Songs. Die Musik ist wirklich überall um dich herum, aber du hörst keinen einzigen Ton. Es herrscht absolute Stille.
Weil das Radio aus ist?
Schlimmer. Die Sendestation, also in dieser Analogie, ist, dass Gott hat nie aufgehört zu senden. Die Wellen der Liebe und Vergebung fluten den Raum permanent. Aber du hast aus purer Arroganz und Panik deinen eigenen inneren Empfänger mit einem Vorschlagshammer zerschmettert.
Oh, wow. Ja.
Du beschwerst dich dann über die dröhnende Stille deines Lebens, während du selbst das Gerät zerstört hast, das die Musik überhaupt empfangen könnte.
Das ist ein unglaublich treffendes Bild für diesen spirituellen Zustand. Und um diese theoretische Abstumpfung auf die reale politische Ebene herunterzubrechen, liefert der Text uns auch direkt zwei historische Fallstudien.
Von Spitzenbeamten am königlichen Hof, richtig? Schebna und Eliakim.
Genau. Das waren die mächtigsten Minister unter König Hiskia. Schebna ist quasi die Personifizierung von diesem zerschmetterten Radio. Sein Land steht am Rand der totalen Vernichtung. Die Flüchtlinge hungern in den Straßen von Jerusalem.
Und was macht der Premierminister in so einer Krise mit seiner Macht und den staatlichen Ressourcen?
Er lässt sich ein gigantisches, prunkvolles Grabmal hoch oben in die Felsen hauen.
Das ist ja unfassbar.
Die ultimative narzisstische Realitätsverweigerung. Jesajas Prophezeiung an ihn ist deshalb auch vernichtend. Er sagt ihm, er wird niemals in diesem Grab ruhen.
Sondern?
Er wird wie ein Ball in ein weites, fremdes Land geschleudert werden, dort als Geisel leben und sterben,
fernab von seinem geliebten Felsengrab.
Also tauscht Gott ihn quasi gegen Eliakim aus und der wird im Text ja völlig anders beschrieben.
Ja, Eliakim übernimmt das Amt und er wird als ein Mann charakterisiert, der wirklich Verantwortung übernimmt. Die Metapher, die der Text für ihn benutzt, ist ein Pflock, der an einem sicheren Ort fest in die Wand geschlagen wird.
Ein solider Handwerkerbegriff. Man kann schweres Gewicht an ihn hängen.
Richtig. Die Ehre seines gesamten Vaterhauses, die Verwaltung Jerusalems, alles hängt an diesem extrem stabilen Pflock. Er scheint Gottes Werk auf Gottes Weise zu tun. Nicht, dass an jenem Tag selbst dieser sichere Pflock nachgeben, abbrechen und fallen wird.
Warte, was?
Alles, was an ihm hing, wird zerschmettert.
Alles? Das ist hart. Das heißt, selbst wenn jemand alles absolut richtig macht, integer lebt und Verantwortung trägt, scheitert er letztendlich trotzdem.
Ja, also wenn man Erfolg rein an dauerhaften irdischen Resultaten misst, ja, das ist die absolute Warnung vor der Illusion, persönliche Tugendhaftigkeit, so eine Art Versicherungspolize gegen das Scheitern.
Wow.
Oswald illustriert das in seinen Notizen mit einer Anekdote auf seinem eigenen Leben. Er wurde ja Präsident eines Colleges. Er trat dieses Amt mit den reinsten Absichten an, betete um Weisheit, er wollte der Institution wirklich dienen.
Und
er gibt schonungslos zu, seine Amtszeit war ein Fehler, er ist gescheitert. Wahrer Erfolg aus der Perspektive dieser alten Texte ist eben nicht an das Überleben von Institutionen oder an das Erreichen von Quartanszielen geknüpft.
Sondern woran dann?
Erfolg bedeutet schlichtweg Treue, den Empfänger auf Empfang zu halten. Menschliche Institutionen, so edel sie auch sein mögen, brechen irgendwann ab wie dieser eiserne Pflock unter zu viel Last.
Okay, wir haben also gesehen, dass militärische Festungen und ausgeklügelte Wasserversorgungssysteme nicht die ultimative Sicherheit bieten.
Mhm, richtig. Wir haben auch gesehen, dass politische Verträge mit Großmächten nutzlos sind. Und wir haben gerade festgestellt, dass nicht einmal die persönliche Integrität eines Eliakims als ewiges Fundament taugt.
Es reicht alles nicht, ja. Wenn also militärische Taktik und die besten Führungskräfte versagen, versuchen Nationen und Gesellschaften ja oft, sich auf andere Weise unangreifbar zu machen, oder? Sie versuchen, sich freizukaufen. Das bringt uns direkt zu der ultimativen wirtschaftlichen Supermacht der antiken Welt, die in Kapitel 23 analysiert wird.
Genau, der Fokus verschiebt sich hier radikal weg vom winzigen, umzingelten Jerusalem, hoch in den Norden, an die Küste des Mittelmeers. Wir blicken hier auf Tyrus und Sidon, das Herzstück der phönizischen Zivilisation.
Wenn Juda eine lokale Bergfestung war, dann war Tyrus das Wall Street und das Amazon der Antike in einem, oder?
Das kann man so sagen, ja. Sie dominierten den Welthandel. Aber das geschah nicht zufällig, sondern aus einer harten geografischen Notwendigkeit heraus.
Die Berge haben sie ans Meer gezwungen.
Richtig. Die Geografie der Levante hat hier Schicksal gespielt. Direkt hinter Tyrus und Sidon erhob sich das massive Libanongebirge. Diese Berge machten den großflächigen Anbau von Getreide extrem schwierig.
Und sie versperrten die einfachen Landhandelsrouten in das Hinterland, also Richtung Damaskus.
Exakt. Das Meer vor ihnen war buchstäblich ihr einziger Ausweg. Also wandten sie sich voll und ganz dem Wasser zu. Sie nutzten diese massiven Zedernbäume aus dem Libanon, um Schiffe zu bauen, die stabiler und hochseetauglicher waren als absolut alles andere zu dieser Zeit.
Sie entwickelten komplexe Navigationstechniken und kontrollierten dann in kürzester Zeit den gesamten Handel im östlichen Mittelmeerraum.
Sie fuhren bis nach Zypern, rüber nach Nordafrika, wo sie ja später Karthago gründeten, und sogar bis nach Tarsis, was höchstwahrscheinlich im heutigen Spanien lag.
Also, wer auch immer auf der damaligen Weltkarte Waren verschiffen wollte, ob die Ägypter ihr Gold, die Griechen ihren Wein oder irgendwelche fernen Länder ihre Metalle, sie alle mussten die Dienstleistungen und Schiffe von Tyrus in Anspruch nehmen.
Ein absolutes Monopol auf globale Lieferketten. Und diese wirtschaftliche Vormachtstellung führte zu einem wirklich unvorstellbaren Reichtum. Die Herrscher von Tyros sahen sich selbst nicht mehr nur als Kaufleute, sondern fühlten sich fast gottgleich.
Ihr Bankkonto war ihre unüberwindbare Festung.
Ja.
Sie dachten, solange der Handel floriert und der Profit wächst, kann ihnen absolut nichts passieren. Wer würde es schon wagen, den Motor der Weltwirtschaft anzugreifen?
Aber Jesaja prophezeit den vollständigen Kollaps genau dieser Hochburg. Der Text zeichnet da ein sehr lebhaftes Bild von Händlerschiffen, die wochenlang aus dem Westen zurückkehren. Sie laufen Häfen auf Zypern an, freuen sich schon auf die baldige Heimkehr nach Tyros Und plötzlich erreicht sie dort die Nachricht, euer Heimathafen ist zerstört, Tyros ist gefallen.
Das muss ein Schock gewesen sein, vergleichbar mit dem plötzlichen Zusammenbruch des globalen Finanzsystems an einem einzigen Nachmittag. Ein totaler Stillstand.
Diese Schockwelle raste durch die gesamte zivilisierte Welt. Alle Nationen, die finanziell von Tyros abhängig waren, erzitterten. Oswald führt diesen wirtschaftlichen Fall auf ein universelles theologisches Prinzip zurück, das den gesamten Text durchzieht.
Welches Prinzip?
Die Entweihung des hochmütigen Stolzes. Wenn eine Nation oder eben auch ein Individuum den wirtschaftlichen Wohlstand, der eigentlich nur ein Werkzeug sein sollte, zu einem Götzen erhebt, auf den man sein gesamtes Vertrauen stützt, wird dieser Götze letztendlich zerschmettert.
Also was bedeutet das alles? Wenn wir all das destillieren, was wir heute aus diesen Quellen herausgearbeitet haben, ist die mathematische Gleichung ziemlich brutal. Die cleversten militärischen Bündnissen und ausgefeiltetsten Wasserbauprojekte von Hiskia, ohne die innere Anbindung an den Schöpfer, ergeben sie null.
Ja, absolut null.
Die Flucht in Eskapismus, während die Welt um einen herumbrennt, null. Die brillante Karriere und das monumentale Grab von Schebner, null.
Und sogar der ehrliche Versuch von Eliakim, das System von innen irgendwie aufrechtzuerhalten, summiert sich am Ende zu null.
Und die unermessliche globale Wirtschaftsmacht von Tyros und ihren Zedernschiffen. Auch das summiert sich zu null. Egal, wie viele scheinbare Sicherheiten du aneinander reißt, wenn der spirituelle Anker fehlt, bröckelt das Fundament unweigerlich.
Die Analyse dieser historischen Epoche zwingt uns wirklich dazu, unser eigenes Verhalten extrem kritisch zu hinterfragen. Bauen wir nicht Tag für Tag unzählige eigene Doppelmauern?
Definitiv. Wir graben unsere modernen Wassertunnel, wir optimieren unsere Lebensläufe bis in die absolute Perfektion, wir häufen Notgroschen auf mehreren Konten an und installieren die besten Smart-Home-Systeme, um das Chaos des Lebens abzuwehren.
Und es geht ja nicht darum, dass finanzielle Vorsorge oder kluge Planung an sie sich falsch wären, oder? Natürlich war es vernünftig von Hiskia, den Tunnel zu bauen, damit sein Volk nicht verdurstet. Genau. Die essentielle Frage, die Oswald hier aufwirft, lautet vielmehr, wo liegt unser tiefstes, ultimatives Vertrauen? Haben wir in diesem ständigen, fast panischen Drang, jede Facette unserer Existenz selbst zu managen und abzusichern, unser inneres Radio zerschmettert?
Das ist die entscheidende Frage, auf die alles hinausläuft. Wir haben diese antiken Belagerungen, die verzweifelten Tunnelbauten, die Arroganz der Minister und den Untergang globaler Wirtschaftsimperien durchleuchtet. Das zeigt, wie absolut zeitlos Dr. Oswalds theologische Analyse von Jesajas Texten eigentlich ist. Und ich möchte dich, da du uns bis hierhin bei dieser Erkundung begleitet hast, mit einem Gedanken entlassen, der genau dort ansetzt, wo diese alten Prophezeiungen aufhören und unser Alltag beginnt.
Ein sehr guter Punkt.
Wir haben minutiös aufgearbeitet, wie fragil und trügerisch jede Form von rein menschlicher Sicherheit ist. Kein militärisches Manöver, keine noch so dicke Mauer, kein boomender Aktienmarkt und keine eigene intellektuelle Überlegenheit kann verhindern, dass der Pflock in der Wand irgendwann abbricht.
Er wird abbrechen, ja.
Wenn das die Realität ist, könnte es dann vielleicht sein, dass die beispiellose Epidemie von andauernder Angst, Stress und kollektivem Burnout in unserer modernen Gesellschaft gar nicht in erster Linie an einer tatsächlichen Überlastung durch zu viel Arbeit liegt?
Oh, das ist ein interessanter Gedanke.
Könnte die wahre Ursache vielmehr darin liegen, dass wir permanent versuchen, das gewaltige Gewicht unserer gesamten menschlichen Existenz, all unsere Ängste um die Zukunft, auf rein menschliche Pflöcke abzuladen?
Auf Dinge, die das gar nicht halten können.
Genau. Auf unseren Jobtitel, unseren Kontostand oder das nächste Software-Update unseres Sicherheitssystems. Pflöcke, die schlichtweg nie dafür konstruiert wurden, dieses Gewicht zu tragen und die zwangsläufig irgendwann aus der Wand brechen müssen. Denk mal darüber nach. Wenn du morgen früh aufstehst und deinen ersten Blick auf deine akribisch geplante To-Do-Liste wirfst, sind das wirklich die Mauern, die dich im Ernstfall schützen? Bis zur nächsten Erkundung.